It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
I'm not bad, but you got mad that I got mad when I said I should go drop dead. If I were you, I'd done what I'd done that thing you did. I gave you the ring, having said what I said. I think that you should feel better about me, feel better about you, feel better about what you said about me.
Du wirkst ja wie eine tickende Zeitbombe.
Ja.
So tick, tick und so.
Genau, und dann macht's Boom.
Du meinst so wie dieser neue Netflix-Film von Lin-Manuel Miranda mit Andrew Garfield und anderen Menschen?
What a coincidence. Ja. Ende.
Ende.
Nee, Spaß beiseite.
Ja.
Tick,
tick, Boom ist raus.
Tick, tick, Boom ist raus. Wir haben sehr lange drauf gewartet. Wir waren sehr, sehr gespannt.
Mhm.
Wie hoch waren deine Erwartungen an den Film?
Mittelhoch.
Kannst du das noch genauer ausführen?
Ich hatte sehr große Erwartungen an den Hauptdarsteller, Dude.
Echt? Hattest du?
Oh ja.
Krass. Okay.
ich hatte irgendwie nicht so große Hoffnung irgendwie, weil wir halt vom Miranda noch nie einen Film gesehen haben. Stimmt das? Du oder noch nie einen Film gemacht?
Also ich glaube, wir haben tatsächlich gar keine so richtige Frage an dieses Musical, sondern es ist eher so, dass es sich gerade
anbietet. Die einzige Frage ist, warum erst jetzt?
Beziehungsweise
das hat Vanessa Hudgens gemacht.
Warum war Vanessa Hudgens da mit dabei?
Das ist meine Leitfrage.
Nee, also nochmal zu den Basic Facts. Tick, Tick, Boom ist ein Musical von Jonathan Larson.
Ein Rock-Monolog, wie es selber genannt wird.
Eigentlich ein Rock-Monolog. Ursprünglich ausgelegt für einen Schauspieler, dann umgeschrieben, beziehungsweise zwei Schauspieler wurden hinzugefügt, also zwei Rollen, nämlich Susan und Michael. Okay. Und dieses Musical, also Tick, Tick, Boom, wurde jetzt verfilmt und auf Netflix rausgebracht, nämlich am Freitag, also dem 19. November.
Ich glaube in Amerika schon früher, oder?
Am 12. kam es in Amerika raus, genau. Mit Andrew Garfield in der Leading Role. Und Regie hat eben Lin-Manuel Miranda geführt, ein Dude, den eigentlich jeder und jede im Musical-Bereich kennt.
Inzwischen kennt, ja.
Das ist nämlich der
Schöpfer
von Hamilton und In the Heights.
Ist bei uns seit Folge 1 eigentlich ziemlich präsent.
Genau.
Er hat ein bisschen Filmerfahrung gehabt mit dem Disney-Stuff, den er gemacht hat. Oder hat er ja eigentlich immer nur die Musik geschrieben?
Oder hat er selber mitgespielt, wie bei Mary Poppins Returns.
Richtig. Stimmt, ja, stimmt. Und jetzt quasi in seinem Regiedebüt, soweit ich weiß, auch sein überhaupt Regiedebüt.
Ja.
Oder? Er sagt, für Bühne hat er noch nie was inszeniert.
Nein.
Okay.
Ja, bevor wir über den Film reden, glaube ich, wäre es notwendig, nochmal zu erklären, wo Tick, Tick, Boom herkommt und in welcher Zeit das entstanden ist und auch zur eigentlichen Person Jonathan Larson, dass wir da noch ein paar Sachen dazu sagen, weil der ja doch
wichtig ist. Soll ich? Darf ich?
Ich habe schon gedacht, dass du diesen Part übernehmen wirst, deswegen hau raus.
Ich habe langsam das Gefühl, ich bin immer nur für einen Part. Tick, Tick, Boom ist entstanden in den 90ern. Irgendwann. Und von Jonathan Larson. Jonathan Larson war Musical-Komponist, Rock-Musical-Komponist quasi und Texter, der im Endeffekt berühmt geworden ist für Rent. Na, immer noch berühmt ist für Rent. Und Tick, Tick, Boom ist das Werk, das unmittelbar vor Rent entstanden ist vor ihm. Und das ist ja quasi aus einer gewissen Frustration, weil keine seiner Arbeiten irgendwie positiv aufgenommen worden ist oder überhaupt auf die Bühne gebracht worden ist. Hat er sich quasi diesen Ding gefasst, okay, er macht das jetzt selber, hat eben dieses Ding als Rockmonolog angelegt, also das hat eigentlich ein bisschen Kabarettzüge eher so, also er leitet jetzt vom Klavier aus quasi mit einer Rockband und spricht und spielt irgendwie selber Übergänge und Zwischentexte und er hat so semi-autobiografisch angelegt, also er er behauptet nicht von Grund auf, dass das er ist, was der Film dann natürlich schon macht, weil ohne diese biografische Sichtweise ja ein bisschen fad ist.
Und die Hauptfigur in Tick, Tick, Boom heißt ja auch Jonathan.
John, sie heißt John, ja. Glaube ich, ja. Aber er macht sie ein bisschen diskreter, obwohl er schon so weit geht, dass in Tick, Tick, Boom sei das Musical, das er zuvor geschrieben hat, Suburbia, was quasi so ein George Orwell 1984 als Musical.
Genau, und was halt von den Kritikern dann überhaupt nicht angenommen wird, weil die dann sagen, sowas.
Es war zu wild.
Das war zu wild.
Was lustig ist, weil er quasi mit Rent im Endeffekt ja dann den Zwischenweg. Schaut, das heißt der Tutu Owen, sorry. Weil er dann quasi. Ja,
nur so, by the way, um die heutige Folge aufzunehmen, haben wir uns gedacht, wir machen es wirklich in diesem Tick-Tick-Boom-Style, diesem Homemade Layout.
Wir sind in deinem Zimmer, formuliert nicht so komisch.
Ja, genau.
Wir machen das hier von Johannas Zimmer aus und dann ist uns aufgefallen, dass das ein Podcast ist und dass das niemals jemand erfahrt. Aber trotzdem, die Authentizität ist hier.
Nehmen wir ernst.
Absolut. Wir fühlen uns schon richtig Boho-mäßig.
Eigentlich Method, ja.
Ist ein Method-Podcast. Ja. Der einzige Method-Podcast der Welt. Mit Rent hat er dann lustigerweise eigentlich den Umweg des Rockmusicals geschaffen, der ja dann sowas wie American Idiot möglich gemacht hat, was ja fast in diese dystopische Richtung geht. Jonathan Larson hat Tick, Tick, Boom scheinbar ein bisschen aufgeführt und hat dann eben auch angefangen, Rent zu schreiben, was scheinbar eine alte, bereits verworfene Idee war, eben La Bohème von Puccini auf die 90er Jahre in New York City umzudichten. Das hat er dann gemacht, ist zum Hit geworden und er ist, bevor es zum Hit geworden ist, mit, ich glaube, im Alter von
36,
verstorben am Tag der Premiere, am Tag davor. Es ist nicht so ganz irgendwie, manche sagen so, manche nicht so.
Das ist so dieser tragische Hintergrund eigentlich von dieser Person, weil er nie mitbekommen hat, beziehungsweise dieser ganze Film und auch Tick, Tick, Boom handelt ja davon, immer dieses Streben nach diesem großen Durchbruch. Und den hat er nie erlebt. Also er hat nie gewusst, dass dann Brent so ein großer Erfolg wird, bis heute immer noch ein erfolgreiches Musical ist.
Wirklich maßgeblich war, ja.
Und eigentlich neue Grundsteine gelegt hat für andere Musicals, die ähnlich an so eine Thematik rangegangen sind.
Er hat sich ja auf die Fahne geschrieben, quasi das Musical zu revolutionieren, und das hat er wirklich auch gemacht.
Ja, und wer war sein großer Hero des Ganzen?
Ja, das war der Hero von jedem Musical-Mensch in New York in den 90ern. Natürlich Sondheim. Der in dem Film auftritt. Und ich finde es eine unglaubliche Leistung von diesem Schauspieler, dessen Name jetzt nicht mehr weiß.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also erstmal irgendwie jeder, der, oder wenn man so Musical-affin ist wie wir da, oder auch jetzt so, weil wir haben extra eine Sondheim-Folge gemacht. Ja. Und sobald ich immer den Namen höre und auch jetzt eben, das war immer so richtig gehypt, also wenn ich ihn auftreten habe sehen. Und ich finde es eben auch so schön, weil es im Film mir dann auch dieser Turning Point ist, weil er die Sprachaufnahme hört, diese auf dem Anrufbeantworter, wo Sondheim ihm dafür gratuliert, weil er eben während des Workshops anwesend war und der Einzige war, der ihm gesagt hat, du hast Talent und mach das. Mach da weiter.
Das ist übrigens, ich würde gerne immer im Fortlauf ein bisschen ausführen, wie das denn im originalen Tick-Tick-Boom, also in Jonathan Larsons Tick-Tick-Boom war. Das ist zwar nicht zu 100% nachvollziehbar, weil es gibt nur ganz schlechte VHS-Aufnahmen, aber es gab, wie du schon angesprochen hast, diese Drei-Personen-Konstellation, die dann irgendwann eine Zeit lang aufgeführt worden ist. Einige Male, in der Lynn übrigens auch schon mitgespielt hat. Ich glaube, so ist er in den ganzen Stoff gekommen. Und das Ding habe ich.
Nee, aber meinst du jetzt generell oder?
Generell was? Was generell?
Wegen Lynn. Also da wollte ich auch noch drüber reden, wie er zu dem ganzen Musical gekommen ist, aber.
Ah, gibt's da mehr dazu? Ja, ich hab das irgendwie die Connection zwischen Lynn und Rent und Rockmusical so lange nicht gesehen, und das war dann irgendwie so der Schlüsselpunkt, der sagt, okay, macht Sinn, er hat's gespielt. Jedenfalls habe ich das Ding zumindest gelesen. Also das ist ein bisschen stellenweise ein bisschen doch krass anders, als der Film war. Allein in der Erzählstruktur. Das mit Sondheim kommt aber tatsächlich auch vor.
Mhm.
Also das ist ja genau der Punkt, dass am Schluss die Sprachmemo kommt von ihm und das dann quasi alles ein bisschen so akzeptabel wird für ihn. So.
Ja.
Die Workshop-Szene gibt's nicht. Die Workshop-Szene mit Sondheim gibt's im Original nicht. Und Sondheim ist ja immer so eine Mentorenfigur, weil er ja selber auch von Oskar Hammerstein so gecoacht worden ist, ne?
Ja, und weil ja auch das, was jetzt zum Beispiel auch in Company thematisiert wird, eben dieser Turning Point, an dem man irgendwann kommt, ja auch ein großes Thema in Tick, Tick, Boom ist. Bevor wir aber über die Themen in Tick, Tick, Boom sprechen, wollte ich nur kurz noch was zu Lin sagen und wie er überhaupt zu dem ganzen Projekt gekommen ist. Er hat in einem Interview erzählt, dass er die Off-Broadway-Produktion mit 21 gesehen hat.
Ja.
Also von Tick, Tick, Boom. Und das war, glaube ich, im Monat nach 9/11.
Ja.
Und für ihn war das so eine Art Message in a Bottle, weil er zu dem Zeitpunkt ja auch schon angefangen hat, Musicals zu schreiben. Mhm. Und er hat quasi das Gefühl gehabt, dass ihm Jonathan Larson durch dieses Musical sagt, du, es wird fucking hart.
Mhm.
Und alle, und er hat das auch im Interview so geschildert, alle deine Freunde werden gute Jobs bekommen und viel Geld verdienen und du wirst deinen Kopf gegen die Wand schlagen und jedes Mal kurz davor sein, aufzugeben. Aber mach es, weil es lohnt sich am Ende. Was ja irgendwie eine schöne Metapher dafür ist, weil es Berlin sich ja auch bewahrheitet hat. Also er hatte dann diesen großen Erfolg bekommen. Und für ihn war Rent auch enorm wichtig.
Mhm.
Das hat er mit 17 gesehen. Und das war so, er hat davor Musicals schon geliebt. Und als er Rent gesehen hat mit diesem Diverse Cast, was er davor noch nie gesehen hat, und auch diese Contemporary Musik, dieses
ich weiß, was du meinst.
Genau, also
Rent hat geändert, was und wie du Musical erzählen kannst. Mit welcher Form und welchen Inhalt. So.
Und deswegen hat auch Lin gesagt, für ihn war Jonathan Larson eben immer schon das große Vorbild, was Musicals schreiben und auch komponieren betrifft. Und er hat auch eben durch diese 9/11-Geschichte und dann Tick, Tick, Boom sich immer wieder die Frage gestellt, was kann die Theaterwelt nach so einem Ereignis eigentlich der Welt bieten? Oder wie kann man als oder im Theater mit sowas umgehen. Und das fand ich irgendwie total interessant zu sehen, weil Lin ja eigentlich so die gleiche
Story, hat ein bisschen,
Story irgendwie hat. Vielleicht mit bisschen mehr Glück, weil er ja doch eigentlich, Hamilton war sein zweites Musical und wurde ein Mega-Erfolg.
Ja. Ich meine, gut, seit Swartz Broadway-Musical.
Ja.
Ne? Also ich glaube, an dem Punkt, wo in The Heights am Broadway war, kann man sagen, hat er es ja schon geschafft gehabt. So.
Und was jetzt noch zu Rent gesagt hat, was ich eben auch das Gefühl habe, er hat auch gesagt, oder auch bei Tick, Tick, Boom, du hast das Gefühl, dir wird gerade eine sehr, sehr persönliche Geschichte präsentiert.
Absolut.
Und das war jetzt nicht so ein Mega-Musical wie Cats oder wie das Phantom der Oper, wo du zwar auch in eine komplett andere Welt transportiert wirst, aber du hast nicht das Gefühl, dass es was sehr Intimes, was sehr Persönliches ist.
Es gab selten davor, dass der Komponist so, ich meine, das haben wir ja jetzt auch, oder dass es einen Film über ihn gibt.
Ja.
Also das gab es vorher, glaube ich, nicht, dass der Komponist so in die wichtige Position quasi rückt, wie wir das ja bei Lin-Manuel jetzt schon ein bisschen überzeichnet haben. Also dass er sich eigentlich aussuchen kann, welche Jobs er macht, sei es schauspielerisch oder sonst was. Stell dir mal vor, irgendwie Andrew Lloyd Webber hätte irgendwie was über sein Leben geschrieben, so, das wäre irgendwie komisch gewesen. Ne? Also das hätte irgendwie keiner so aufgenommen. Und ich glaube, dass das bei Jonathan Larson irgendwo, also es ist ja irgendwo auch ein bisschen eine Sturheit, dass man so radikal seine Geschichte erzählt eigentlich.
Ja, total.
Aber es zahlt sich halt irgendwie in die Stücke sehr gut aus.
Zum Film an sich, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass der Screenwriter Steven Levinson ist. Levinson?
Keine Ahnung, wahrscheinlich so wie du sagst, ja.
Der unter anderem auch Dear Evan Hansen geschrieben hat.
Ach, krass, wusste ich nicht.
Das ist wichtig, eigentlich auch so, das immer im Hinterkopf zu behalten. Und der hat auch gesagt, dass sie eben diesen Rock-Monolog mit der Band und Jonathan Larson auf der Bühne als Zentrum dieses Films angelegt haben und dann alles andere darum herum gebaut haben.
Ja.
Und er hat auch gesagt, es gibt ja von diesem Rockmonolog auch kein finales Skript.
Mhm.
Und was sehr cool ist, die durften in die Archive, also das wurde gelagert und haben die Original Itzen.
Ich glaube, dass man da sogar rein kann. Ich glaube, das ist nicht abgeschlossen für die Öffentlichkeit.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, da kann man sich einfach einen Termin machen. Das war mal ja zwei Besetzungen, Exkursionsidee.
Fliege einfach mal nach Boston. Was ist in Boston?
Ist es in Boston?
Ja.
Ach so, in New York gibt es aber auch irgendwie Dokumente von ihm.
Ah, okay.
Und überall ist er, warum in Boston? Sind seine Eltern aus Boston?
Das weiß ich jetzt nicht. Und da haben sie das auf jeden Fall dann zusammengetragen. Und was auch noch Interessantes zum, wie sagt man da im Film?
Was denn?
Das nicht das Bühnenbild.
Setting.
Das Setting.
Mhm. Scenic Design.
Genau. Lustig ist, dass Larsen seine Wohnung damals gefilmt hat.
Mhm.
Für die Versicherung, weil er immer Angst hatte, wenn ein Feuer ausbricht, dann, ich weiß nicht genau, was der Hintergrund dafür war, aber er hat auf jeden Fall eine genaue Aufnahme von seiner Wohnung damals gemacht.
Okay.
Und diese Aufnahme hatten sie und genau danach haben sie die Wohnung dann auch für den Film gebaut.
Mhm.
Und auf dieser Aufnahme sieht man auch, welche Bücher er hatte. Also, und das hat Lynn auch gesagt, jedes einzelne Buch, was in dieser Aufnahme zu sehen war, war dann auch im,
im Film.
Im Film zu sehen. Mhm. Und auch jede Kassette, die er hatte. Und das macht es halt nochmal viel authentischer, wenn du das auch weißt, dass sie das, dass sie darauf so viel Wert gelegt haben.
Krass, ja. Es ist ja irgendwie, ich erwische mir dasselbe immer dabei, es ist irgendwie eigentlich so, weiß ich nicht, so geeky, aber es interessiert einen so, was der für Musik hat und wie der gearbeitet hat und irgendwie, aber immer geschaut, wo sein Aufnahmegerät steht, wie er das gemacht hat, wie er gearbeitet hat, irgendwie interessiert einen das so. Wenn man halt irgendwie merkt, so aus dieser, das waren ja wirklich, also selbst für die 90er waren es ja total prekäre Verhältnisse, in denen der gearbeitet hat. Und irgendwie so ein professioneller Output dabei rausgekommen ist irgendwie.
Auf jeden Fall.
Und dass er auch selber das Selbstbewusstsein gehabt hat, das dann so zum Präsentieren, als war das Weltklasse die ganze Zeit schon.
Mhm.
Also.
Okay, so let's talk about the movie.
Ja, sollen wir erstmal unsere Meinungen darlegen oder sollen wir gleich mit der Erzählweise anfangen? Aber das war, finde ich, ein guter Einstieg.
Gleich alles miteinander verbinden, würde ich sagen.
Nice. Stichpunkt alles miteinander verbinden. Wie fandst du diese, wie du vorhin gesagt hast, diese Rahmenhandlung mit ihm auf der Bühne? Weil ich finde das eigentlich einen sehr coolen Griff. Ich fand es aber zeitweise auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen.
Teile ich komplett. Ich war auch verwirrt. Also ich habe schon verstanden, also ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, ich kannte davor Tick, Tick, Boom vom Namen her.
Mhm.
Ich wusste auch ungefähr, um was es geht. Mir war Jonathan Larsen nur bekannt. Diese Tragik, dass er die Rent-Premiere nicht mehr erleben konnte. Mehr über ihn wusste ich nicht. Und deswegen war ich auch immer wieder verwirrt in diesem Film, weil ich nicht genau gewusst habe, was passiert jetzt gerade. Weil es ja springt schon sehr.
Ja, und du hast so, also es ist ja so kompliziert, weil der Film ist ja eigentlich eine Adaption von Tick, Tick, Boom.
Mhm.
In dieser Adaption siehst du aber eine Aufführung von Tick, Tick, Boom. Und anhand der Rahmenhandlung dessen wird die Geschichte erzählt, wie er an das Musical aufgeführt wird.
Ja.
Also man hat dann irgendwie so verloren, ist jetzt das ganze Ding Tick, Tick, Boom? Ist das eine Adaption von Tick, Tick, Boom? Oder ist es eigentlich eine Hintergrundstory zu Tick, Tick, Boom oder zu ganz was anderem?
Genau, es hat sich angefühlt wie die Filmadaption von Tick, Tick, Boom mit autobiografischen Szenen aus dem Leben von Jonathan Larsen.
Und Vanessa Hudgens.
Und Vanessa Hudgens.
Okay, wir noch dazu. Diese Szenen von ihm auf der Bühne sind ja wirklich krass 1:1 nachgesteckt gewesen, gell?
Ja.
Also das steht ja in diesem Ding, wie es mit damals mit Bohemian Rhapsody mit dem Film, dass man diese Live-Szenen so wirklich 1:1 nachsteht. Haben sie hier auch gemacht und ich fand es irgendwie, ich habe erst
auch
mal...
übrigens im Original-Setting, das war
das
genau der gleiche Raum.
Ah, krass, cool.
Mhm.
Das war ein bisschen verwirrend, weil in die Credits haben es dann nur mehr Szenen gezeigt, wo es offensichtlich eine andere Bühne war.
Ja.
Das war ein bisschen... verwirrend, aber wie gesagt, da gibt es nicht VHS-Aufnahmen dazu. Genau, das war ein bisschen konfus irgendwie und man hat sich dann auch irgendwann nicht mehr auskennt. Aber wie das dann ist, wenn Come to Your Senses dann aufkommt.
Ja.
Das ist dann irgendwie so konfus, weil das schreibt er ja dann für die Rolle der Vanessa Hudgens in dieser Show, die sie da in diesem Workshop aufführen, zu singen.
Ja, stimmt, wir haben eigentlich Superbia.
Mhm. It's a show within a show within a show.
Ja. Ja.
So. Und das war also irgendwie sehr, sehr cool, weil sie halt wirklich was draus gemacht haben. So. Das ist man ja vor Verfilmungen gar nicht mehr gewohnt. Ne?
Das stimmt.
Dass sie wirklich quasi die Rahmenhandlung, in der man reingingen, ändern. Nur zur Form, ich bin mir nicht sicher, ob das eine weirde Theorie ist, aber am Schluss sagt mir doch mal die Kamera, die das so filmt, ne?
Mhm.
Weißt du, die Stelle ganz am Schluss, wenn er auf der Bühne spult und dann sagt er, dass die Susan hinten steht und durchzuschaut und dann cutten sie ins Diner und er feiert seinen Geburtstag und da ist dann irgendwie nur mal diese Kamera. Und die Kamera hat nicht ausgeschaut wie eine Kamera aus den 90er. Also irgendwie, für mich war das in dem Moment so ein krasser vierte Wandbruch.
Wird aber auch, also die Wand wird ja auch ab und zu gebrochen.
Ja, manchmal.
Von Jonathan. Also
die Wand,
selten.
Ich habe nie verstanden, ob es wirklich die Wand zwischen uns und ihm ist oder ob es die Wand zwischen Jonathan auf Bühne und Jonathan in Geschichte, die er auf Bühne
erzählt. Ja, das ist so fucking kompliziert.
Das sagt nur mal, wie ein Musical war nicht anspruchsvoll, hä?
Ja, also das ist schon schwer zu verstehen teilweise. Wir haben immer noch nicht über die Themen gesprochen, ist mir gerade aufgefallen.
Stimmt, worum geht's eigentlich?
Beziehungsweise, ja, worum geht's, machen wir, glaube ich, so kurz wie möglich.
Ja.
Es geht um
du meinst, was sind die Themen, die so...
Die grundlegenden Themen, die dieses Musical und dieser Film auch rausstechen lassen. Und das ist für mich, ich habe es mir extra notiert, allein wie ein Musical überhaupt an Broadway produziert wird oder wie kommt es dazu, wie, also von der Entstehung eines Musicals bis hin zur Broadway-Inszenierung. Dann die ewige Frage, die in ganz vielen Theaterstücken, Filmen und auch Musicals thematisiert wird, ist immer dieses Ding Liebe oder Beruf.
Ja.
Für was entscheide ich mich? Aber auch die Wichtigkeit von Freundschaft. Dann dieses Streben nach beruflichem und künstlerischem Erfolg. Also dieser ganz große Traum.
Ja.
Das ist so ein ganz klassisches Musical-Thema, finde ich.
Wobei ich finde, dass das hier relativ cool ist, weil man ist ja schon danach, ne? Also sein Traum ist ja eigentlich schon gecrashed. Also er hat anfangs nie den Erfolg gehabt, den er gemeint hat.
Ja.
Es ist nicht so, dass er nach New York gegangen ist und zack, irgendwie das da war, sondern wir sehen ja eben, er hat ja wirklich suffern so die ganze Zeit.
Ja.
Und dann den Erfolg selber für Rent, der zählt uns ja gar nicht, ne?
Genau. Also. Dann das Thema, jetzt nicht sehr präsent, aber trotzdem HIV.
Ja.
Und auch dieses Erreichen des 30. Lebensjahres und was das mit dir macht. Auch dieses Ticken, das innere, diese innere Uhr, die tickt.
Was ja ultra krass ist, wenn, also weil man ja weiß, er stirbt dann.
Ja, das ist, ja.
Das ist das Gleiche, was sie bei Schubert immer sagen. Der ist ja auch irgendwie ganz ein ähnlicher Dude eigentlich. Der ist auch so in seine 30er irgendwann gestorben und hat aber auch vorher irgendwie hunderte von Liedern geschrieben. Also wirklich eine schöne Parallele eigentlich. Und bei dem hat es auch schon immer geheißen, dass man dem immer schon angemerkt hat, dass es irgendwie ahnt.
Ja.
Also dass er irgendwie gemerkt hat, er wird nicht alt so. Und bei Larson war es ja irgendwie auch so. Entweder er wird erfolgreich oder er stirbt oder beides.
Und das ist ja auch das, was der Film die ganze Zeit hervorhebt, ist dieser enorme Druck, den er sich selber macht.
Ja.
Und für mich auch, und das halt auch, weil das vielleicht auch Lins Intention so ein bisschen war, es ist auch ein unfassbar starkes Porträt von New York und die Zeit der 90er. Ja, total. Ich habe es voll als Love Letter an New York auch gesehen.
Echt? Ich finde, dass die Sache an euch, dass das gar nicht so stark im Vordergrund steht. Aber das, wie du gesagt hast, wie ein Musical produziert wird. Weil
also ich finde, es gibt halt
ja nicht so wirklich.
Nein, also ich meinte halt jetzt, was zum Beispiel in anderen Musicals eigentlich fast nie so wirklich.
Ja, ja, logisch, ja klar.
Als Thema behandelt wird.
Ja, klar.
So, das ist, was Tick, Tick, Boom eigentlich das erste Mal so wirklich zeigt. Und auch, weil ein Musical-Librettist und Komponist mal im Schaffungsprozess gezeigt wird, der ja eigentlich immer nur mal erwähnt wird, aber kein Mensch so wirklich, bis jetzt auf Weber oder Sondheim, diese Namen kennt.
Das stimmt, das ist natürlich durch das, dass er irgendwo autobiografisch ist, krass irgendwie die Kulissen lüftend. Ich weiß gar nicht, was für mich so das erstrangige Thema war irgendwie. Weil ich fand da irgendwie, also wie gesagt, ich habe mir mit dem ganzen Ding und mit der ganzen Thematik schon länger beschäftigt gehabt irgendwie. Und ich fand tatsächlich, dass sie es herrlich unkitschig gemacht haben. Also irgendwie, das ist ja bei Jonathan Larson ein Riesending mit New York, so dass das ja irgendwie, also das ist ja bei Rent, Sex ist ja genauso krass, da wird ja das Leben irgendwie auch so romantisiert und dass er nie eine Klingel gehabt hat und immer einen Schlüssel runterschmeißen hat müssen und dass sie nie Strom haben und nie Heizung und alles das.
Dieser Stromausfall, der ja auch in Ding Ding Boom
genau.
dann passiert.
Was ja auch lustig ist, weil das ja in Rent fängt ja so oben mit dem Stromausfall, ne? Im ersten Song. Und ich fand, dass es irgendwie, ich meine, es war natürlich schon präsent, Aber ich finde gerade Tick, Tick, Boom im Vergleich zu Rent so geil, weil man auch merkt, wie sehr er es eigentlich hasst. Also gerade mit diesem komischen Playgame-Rap da und so. Also man merkt ja, dass er eigentlich, er geht ja da am Broadway entlang und sagt, er hat eigentlich wirklich keinen Bock auf das so. Er will ja eigentlich nicht der nächste Name da irgendwie in schillernden Buchstaben sein, er will halt einfach seinen Stuff schreiben und irgendwie das Leute das hören so. Und das ist so fand ich es mit New York irgendwie auch, also es ist schon zentral wichtig, dass es in New York spielt und es ist irgendwie auch Love Letter an die 90er in New York, aber irgendwie es definiert er jetzt nicht.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Es ist wie du schon bereits gesagt hast, es ist unfassbar wenig kitschig.
Gell?
Dargestellt.
Das finde ich ja, das hat mich ja echt überrascht an Mirandas Stil.
Mhm.
Also ich habe da echt ein bisschen Schiss davor gehabt, dass das weird wird. Und es war stellenweise, finde ich, ein bisschen unschlüssig oder so. Aber im Großen und Ganzen echt genial. Und er hat ja so viel, also auch wie du gesagt hast, wie konkret sie waren sind, das ist so realistisch. Du sagst, dass sie die Bücher irgendwie da hinter die auch gehabt hat, dass sie einfach diese Aufzeichnung von Sunday in the Park with George zeigen.
Yeah.
Mit Mandy Patinkin und Bernadette Peters, dass Bernadette Peters dann später selber da steht.
Ja. Yeah.
Das ist herrlich. Hast du, wie viele Menschen hast du erkannt?
Wir sprechen über diese bekannte Diner-Sunday-Szene.
Ja. Meistens da, es gab auch andere Szenen, wo Cameos drin waren.
Also ich habe natürlich, ist geil, dass du das erkannt.
Ja, außer Peggy. Wo war Peggy?
Ja, ich habe schon so ein cooles Meme gesehen, dass man mir jetzt falsche Diner gesagt hat und deswegen war Peggy nicht da. So quasi. Peggy saß irgendwo anders.
Ich hätte sie echt gefeiert, wenn sie einfach irgendwie, weil sie singen doch da ein Stay.
Peggy. die beiden habe ich erkannt.
Lins Auftritt selber war ein bisschen geschmacklos lang, finde ich.
Ja, und ich weiß auch nicht, das ist auch schon so ein alter Hut, dass Lin immer in seinen Musicals oder in seinen Sachen auftritt. Das war ja beim In the Heights Film auch so, dass er da immer sich so selber was reinschreibt. Wen ich nicht erkannt habe, was ich später dann gelesen habe, ist das drei
Original-Cast-Members.
Original-Cast-Members
als
von
die
Rent.
Obdachlosen neben dem Diner, das war herrlich.
Das habe ich nicht erkannt.
Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie das ist, aber dieser Dude, der Michael spielt, der ist auch aus Rent raus.
Mhm.
Und es ist so lustig, ich glaube, dass der Angel gespielt hat, stimmt das?
Das weiß ich leider nicht.
Weil das erste, was Jonathan im Film zu dem sagt, ist, you're an angel on earth.
Oh.
Also bin mir sicher, dass das irgendein Witz ist. Ich war bloß dann irritiert, wie dann der andere Angel-Darsteller irgendwie da in dieser Diner-Szene dabei war. Aber das waren Adam Pascal, Ruby Dingsbums Vega oder wie die heißt. Und eben nur einer. Das stimmt.
Genau, Wilson Germain, Heredia. Und man muss auch dazu sagen, das haben wir noch, also zum Cast ja auch noch einige Sachen. Aber ich fand die Diner-Szene richtig cool. Das war
echt cool, ja.
Richtig schöne Traumsequenz.
Das ist ja echt ein schwerer Song, wie man mit dem umgeht, so. Ne? Das haben sie ja gut kommuniziert, weil es ist ja eine Parodie auf den Sunday-Song aus Sunday in the Park with George.
Genau, also wieder Sondheim.
Genau, und dieser wunderbare Berührungspunkt, den er macht, ist, es gibt ja in Sunday in the Park with George, oder eben in dem Song, gibt es eben auch dieses mit irgendwie Order. Und gemeint ist halt die Ordnung des Gemäldes.
Yeah.
Und er macht daraus die Bestellung. Order. Mhm. Also super cool. Und da überlagert sie sich dann geht es halt irgendwie anders weiter. Und ich fand es eben auch super, dass sie den Film dann gezeigt haben so. Weil wenn das gar nicht drin gewesen war, weiß ich nicht, wie präsent das gewesen war. Und so ist man halt, wenn man sich zumindest ein bisschen auskennt.
Das habe ich mir aber an vielen Stellen gedacht. Wie wirkt dieser Film auf Leute, die vom Broadway gar keine Ahnung haben?
Ich glaube gar nicht.
Das ist halt das Ding, weil da sind viele Insider drin, die wir dann feiern, weil wir sie erkennen. Aber wenn du keinen Plan von Sondheim hast oder keinen Plan von Rent oder die Leute auch alle nicht erkennst, die auftreten, dann denke ich, ist halt diese Liebe oder diese Nostalgie, die da entsteht, geht halt dann komplett verloren oder an dir vorbei. So, das ist halt dann das bisschen, was schade ist.
Also für mich war es eigentlich wirklich jetzt so die Kompensation für geschlossene Theater. So habe ich den Film gelesen. Also wirklich so als irgendwie, Broadway ist nur da, auch wenn er nicht mehr da ist. So. Also ich glaube nicht, dass der große Fanbase außerhalb der Theater People findet. So.
Aber gepaart trotzdem eben mit einer Thematik, wo man ganz leicht einfach relaten kann.
Klar.
So dieses, ich habe mir das auch ganz oft gedacht, selbst wenn du jetzt keinen künstlerischen Beruf anstrebst, aber diese Selbstzweifel, die man immer wieder hat, oder dieses alle um dich herum sind beruflich viel erfolgreicher als du und was machst du damit, wenn du aber trotzdem deinen Traum nicht aufgeben willst?
Ja.
Wie jonglierst du das dann mit deiner Beziehung? Was macht man in einer Beziehung, wenn die eine Person beruflich erfolgreicher ist und die andere aber weniger?
Das ist übrigens auch eine komische Änderung, die ich nicht ganz verstanden habe, weil in der Tick-Tick-Boom-Version, die ich kannte, war die Susan nicht so erfolgreich. Gegenteil. Also sie war eigentlich wie eher so...
Habe ich auch in Erinnerung gehabt, dass sie eigentlich nicht...
Nee, sie hat unterrichtet, sie war Tanzlehrerin für so irgendwelche unbegabten Kinder, was zum Original. Und dann kriegt sie eben diesen Job, ich glaube, als Tanzlehrerin für Professionals oder als Mitglied, das weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber ich weiß nicht, dass sie irgendwie so ein Star war, wie sie es da gebaut haben, das war mal auch nein und das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja.
Was das bringen soll.
Und dann natürlich als großer Turning Point der Workshop.
Ja.
Wo dann nochmal, wo man so ein bisschen den Einblick davon bekommt, wie das funktioniert in Amerika. Mhm. Anders als in Deutschland, dass eben diese Workshops passieren. Das gab es auch bei Hamilton. Also bei eigentlich jedem Musical, was an den Broadway kommt, gibt es diese Workshops, wo Produzenten dann eben anwesend sind und sich dann den ersten Eindruck verschaffen.
Quasi wie eine öffentliche Probe, wenn man so will. War auch interessant, weiß ich nicht genau, ob das wirklich so, weil ich glaube, dass Jonathan Larson ja schon immer so ein Indie-Broadway-Mensch war. Also ich glaube nicht, dass die grundsätzlichen Broadway-Strukturen da ganz zutreffen. Also ich glaube, Brent war ja auch erst am Off.
Mhm.
Stimmt sogar. Da ist es ja immer ein bisschen wilder, wie es hier kommt. Aber dieser Grundweg ist ja eigentlich so, dass man erst einmal einen Workshop macht und dann irgendwie schaut, ob es irgendwer cool findet und sagt, hier ist mein Geld, mach's. So, ne? Amerika.
Und, genau, und je mehr er sich in diese Arbeit an Suburbia, an diesen Workshop hineinstürzt, desto mehr vernachlässigt er seine Freundschaft zu Michael und auch eben seine Beziehung, die dann auch in die Brüche geht. Und ich glaube, so sein Wake-up-Call oder der Wake-up-Moment ist dann definitiv der Moment, als er erfährt, dass sein bester Freund HIV-positiv ist.
Was übrigens, soweit ich weiß, auch nicht im Original vorkommt. Ich glaube, das war bloß ein bisschen eine Aufstufung, die sie gemacht haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das fand ich ja sehr gut gebaut, ja.
Also das war, bis zu dem Punkt hat es mich schon gecatcht gehabt, aber ich war jetzt emotional nicht sehr involviert. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich fand, ich habe seine Beweggründe verstanden und ich habe das verstanden, dass er unfassbar frustriert ist. Und das war dann so der erste Moment, also auch diese Szene zwischen den beiden, wo sie die Straße entlang gehen und dann eben Michael sagt so, er weiß nicht, ob er positiv ist, er weiß nicht, wie lange noch zu leben hat, aber er lebt wenigstens.
Ja.
Und von da an hat es für mich, aber da hat es dann so richtig gehittet, ich weiß nicht.
Aber ich finde es so cool, weil er lässt sie ja nicht belehren, Jonathan, ne?
Mm-mm.
Also eigentlich, er sägt ja den Punkt ein, aber argumentiert ja dann eigentlich dagegen, indem er sagt, das ist halt für ihr im Leben.
Ja.
Also er kann halt nichts anderes irgendwie machen.
Ja.
Und weil du vorhin gesagt hast, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt jemand irgendwie mit irgendeinem Künstlertum gar nichts am Hut hat, dass man seine Beweggründe schon gar nicht nachvollziehen kann.
Ja, also meine ich ja.
An La La Land, wie da manche Menschen irgendwie aufgeschmissen waren, von wegen so, hey, warum machen die jetzt, was sie machen, so. Also das ist, glaube ich, irgendwie gerade dieser Punkt des Unverständnisses, den man halt immer, das kann man halt nie verstehen, warum Künstler so sind, wie sie sind.
Genau, das war so ein Moment, der mich dann richtig abgeholt hat. Und von da an wird es auch, finde ich, unfassbar emotional.
Ja.
Also dann kommt ja, beziehungsweise Musik kommt die ganze Zeit, aber da kommt der Song. wie heißt der?
Why? This is... Was ist denn das? Ist das Why?
This is Why.
I thought, hey, what a way to spend a day.
Wo er erzählt, dass die beiden, dass sie sich ja ewig schon kennen, Michael und John, und zusammen in Musicals aufgetreten sind, obwohl Michael nicht singen konnte und John meinte, das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Und er eigentlich über die Freundschaft der beiden singt. Und
was auch, glaube ich, ein bisschen eine Verrückung war, die aber echt nicht geschaut hat. Weil im Original, glaube ich, geht es bei dem Song wirklich viel mehr um die Erlebnisse, die er gehabt hat und wo er gesagt hat, so, er hat damals schon gewusst, er will sich seinen Tag nicht anders vorstellen. So.
Mhm.
Und die Verrückung, dass man da den Michael so wichtiger macht, eben, war aber cool. Also hat wirklich den Song viel emotionaler gemacht eigentlich.
Viel emotionaler, eben dieses I'm gonna spend my time this way, so quasi. Und was ich an der Freundschaft auch so schön finde, ist, dass was so selten der Fall ist, was so selten thematisiert wird, ist die Freundschaft zwischen einem homosexuellen Mann und einem heterosexuellen Mann. Und wie eng diese beiden eigentlich miteinander befreundet sind.
Mhm.
Und das, das zu sehen, ohne dass es da jetzt irgendwelche Klischees ausgepackt werden, wie dass sich der eine in den anderen verliebt oder dass sich der eine unwohl fühlt, sondern es ist wirklich einfach eine sehr enge und tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Und das ist auch was Tick, Tick, Boom für mich so besonders macht, weil das ist auch einfach als normal ansieht.
Ja, genau. Es ist jetzt so, irgendwie, ich fand es ja auch diesen Turning Point dann, dass eben seine Beziehung in die Brüche geht. Das wird ja nicht, es wird schon aufgebaut, aber sie lassen es ja offen. Also sie hätten ja vorher den Ausweg nur gehabt, so.
Ja.
Also irgendwie, es ging ja eigentlich jetzt erst mal um die Frage, zieht sie weg oder nicht? Und das wird halt bestätigt, aber man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Und das ist halt so realistisch. Und sagt, das ist keine Dramaturgie, die aufbaut, um dann irgendwie zum Zwang, Liebe wird immer siegen oder halt nicht.
Ja.
Sondern es ist halt einfach so, wie es ist irgendwo.
Und es bleibt ja trotzdem eine gegenseitige Wertschätzung.
Ja.
Er reserviert ja jedes Mal einen Platz.
Ja.
Und sie kommt ja dann auch zu seiner Geburtstagsfeier am Ende.
Ja.
Genau. Also generell ist die Musik, würde ich sagen, sehr, wie das auch schon sagt, ein Rockmonolog, also sehr rockig.
Sie haben ja auch so Witze eingebaut, ne? Also diesen Song, ich weiß nicht, ob der da aufgefallen ist, der war sehr versteckt. Es gibt normal diesen Song Green Green Dress, den sie da irgendwie als, ich glaube sogar als Duett eigentlich auf dem Balkon singen in dieser Party.
Ja.
Und der ist nur so im Hintergrund eingespielt worden in so einer weirden, weiß ich nicht, was das ist, Dance-Version, keine Ahnung, wie nennt man das? Slow Hip-Hop.
I don't know.
Okay, also irgendwie so eine ganz andere Version irgendwie draus gemacht worden. Die ist da irgendwie nur im Hintergrund dann eben so als Hintergrundmusik eingespielt haben. Und was auch noch cool war, war dieser Play-Game-Song, den habe ich noch nie gehört. Diesen Rap.
Ja. Yeah.
Den er auf der Bühne mit diesem weirden Cappy da macht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die für den Song sogar den originalen Larson gesampelt haben.
Mhm.
Ja, das ist ja auch viel cool, dass man da die alte Aufnahme hernimmt und irgendwie rein hat. Genau, und der Rest ist eigentlich durchwegs relativ gleich rockig, das stimmt. Mhm. Und sie haben diesen Boho Days Song einfach, das war richtig cool. Weil der ist nämlich auch im Original, weil ich weiß nicht, drin, das war nur so also eigentlich bevor es Tick Tick Boom genannt hat, das Ganze hat es mal Boho Days geheißen.
Ja.
Eine Zeit lang.
This is the life, bo 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 bo. This is the life, bo 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 bo.
Ist das angelehnt an Soho?
Oh, für mich war es einfach eine Kurzform von Bohemian.
Dann, es wird eher Bohemian sein.
Aber vielleicht beides, kann auch sein.
Mein, eines meiner persönlichen Highlights, was musikalisch angeht, ist für mich immer noch Therapy. Because I really did not see that one coming. Immer noch ein bisschen sad, dass das Vanessa gesungen hat.
Ja.
Aber zum Cast kommen wir ja noch. Finde ich einen unfassbar cleveren, coolen Song. Weil es sich auch so schön, also jeder, der schon mal in einer Beziehung war und man streitet oder man redet und dann vorbei, kann so unfassbar mit diesem Song mitfühlen. Mhm. Und was ich so cool finde, ist, dass jedes Mal, wenn es sich dann überlappt und sie singen parallel zueinander, ist eine Person immer die Person, die viel schneller spricht und die andere ist langsam und versucht
noch zum Kämmer,
noch zu kommen und dann wechselt es wieder und dann ist die andere wieder zu schnell. Und das ist einfach so schön. Wie es schon losgeht und wie es dann endet, weil das ist ja morgen Therapie. Also wir brauchen jetzt gar nicht viel drüber reden, weil
der ist echt super,
das ist richtig, richtig lustig gemacht. Also es war wirklich ein Moment, wo ich auch wirklich lachen musste, weil es so.
Es ist auch cool gemacht. So, das hat er so ein bisschen erinnert an, an Chicago mit We Both Reached for the Gun.
Ja.
Diese Puppenszene, so ähnlich wurde es ja abgebaut. Was mich da ein bisschen gestört hat, war dasselbe, das ist nochmal ganz ähnlich vorgekommen in dieser Szene mit Sondheim, in diesem Workshop, dass sie so, also gerade in diesem Therapy-Song, da waren ja dann dazwischen immer wieder Szenen, wie sie streiten.
Mhm.
Und jetzt hat man immer nicht gewusst, wie wollen sie es jetzt verzeihen. Also wollen sie es auf diese Broadway-Art mit diesem lustigen Hilly-Billy-Song verzeihen?
Ja,
oder dann doch irgendwie realistisch?
Ja.
Und in der Sondheim-Szene gab es doch diesen furchtbaren Auftritt von diesem anderen Schauspieler, ich weiß nicht, wie er heißt, war so ein Cameo, der dann immer, wenn Sondheim was gesagt hat, dazwischen gesagt, ja, das wird ja gerade sagen, meine Rede.
Mhm.
Warum? Also das hat einfach voll die Ernsthaftigkeit von der ganzen Wertigkeit weggenommen. War aber in Therapy nie so schlimm, finde ich. Aber da hätte es mir vielleicht auch gelangt, einfach den Song zum Hören so.
Ja, das stimmt.
Weil es eh klar ist, dann das zu streiten.
Das stimmt. 3090.
Mhm.
Das ist, glaube ich, die wichtigste Nummer.
Ja.
In diesem gesamten Musical, weil es der Beginn und der Schluss ist.
Übrigens die Dramaturgie von Company, ne?
Ja.
Also ist auch zugestandene Anspielung an Company gewesen, dass man quasi in diesem Geburtstag anfängt und im Geburtstag endet.
Ja.
Und
es ist ja eigentlich 3090 die Main. Das Hauptproblem oder die Hauptthematik anspricht.
Genau.
Das ist sein.
Nicht echt gut. Also, er hat super Lyrics geschrieben, gell?
Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn, wie kompakt und geil und dann die ganzen Anspielungen und weiß ich nicht, parabolische Vielfalt oder wie man das nennen will. Und richtig cool, halt, dass dann irgendwie mit diesem Boom aufhört. Also, ganz am Schluss vielleicht ist ja wirklich der Boom.
Das ist ja eigentlich schon so die Quintessenz von diesem gesamten Musical. Das ist Stop the Clock. Take a time out.
Stop the clock. Take time out.
Wie ist für dich der Anfang, dieser musikalische Anfang? Was interpretierst du da rein? Würde mich interessieren.
Er nimmt das Ticken auf, oder?
Ja.
Also quasi, er nimmt das Ticken erst mit da und dann macht das halt immer schneller und geht irgendwie in die Rockding rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es im Film war. Ich glaube, er fängt ja an mit, oder zumindest im Original ist so, dass er anfängt mit Lately I've been hearing this ticking sound.
Ja. Yeah.
So, ne?
Da muss ich immer, das ist total dumm, aber da muss ich immer an dieses Harry Potter Video denken.
Oh ja, ja, nein, ja.
Ticking noise.
Potter Pearls, oder wie heißt
das? Ja.
Oh shit.
Das nimmt die ganze Seriosität weg.
Das ist lustig. Nur nie aufgefallen, aber stimmt. Wie interpretierst du denn den Anfang? Also so krass interpretiert, glaube ich, habe ich den jetzt noch nicht.
Für mich war das so, tatsächlich, wenn man Kind ist, kommen einem die Tage viel länger vor.
Mm,
und man hat viel mehr Zeit. Und das ist für mich der Anfang, der langsam startet. Es wird immer schneller und immer schneller. Mm-hmm. So wie man, je mehr erwachsen man wird, desto mehr bewusst wird einem, wie schnell die Zeit vergeht.
Mm-hmm. Oh. Das stimmt, ja.
Es hat so was Kindliches bisschen. Und dann kommen immer diese
Spielermäßig und dann
dissonanten Töne mit rein.
Dissonanzen? Oder was?
Dissonanzen?
das Wort dafür so.
Und so habe ich das immer irgendwie. Also was heißt immer? Ich kenne die Musik jetzt auch noch nicht so lange.
Ja, na, aber stimmt schon. Das ist schon gut.
Ja.
Ja.
Und halt auch die Allegorie zu Peter Pan ist toll.
Die ganze Zeit, ja. Und da Zauber von Ost ist da drin.
Ja. Das nicht ja, erwachsen das werden wollen. Und es endet damit, dass er Geburtstag hat.
Mhm.
Er wird 30.
Und er akzeptiert es quasi.
Das fand ich richtig, richtig schön, weil dann Susan nochmal auftaucht und sie ihn dann fragt, ob er schon an was Neuem arbeitet.
Ja.
Und dann, weißt du eben, er spricht jetzt gleich über Rand und sagt, über Tick-Tick-Boom. und sagt, er hat eigentlich noch keine Ahnung, um was es geht, er hat einfach nur ganz viel Fragen.
Mhm. Ja.
Und das fand ich so toll, dass der Ausgangspunkt dass ein Ausgangspunkt für ein Stück einfach Fragen sind.
Mhm.
Weil das genau Theater sein soll.
Mhm.
Nicht Antworten zu finden, sondern Fragen zu stellen.
Ja, das stimmt.
Das Video
und der endet dann mit so ein bisschen am dokumentarischen Ding noch.
Ja.
Nämlich sagen sie, ja, dann hat er eben Tick-Tick-Boom geschrieben. Und ich finde es auch cool, weil ich habe wir haben im Ursprung haben wir die ganze Zeit überlegt, okay, ihr habt das Ding jetzt so aufgebrochen, jetzt fanden die eigentlich cool, wenn es irgendwie mit was aus Rent aufhören darf oder so.
Same page. Ne? Ich habe es mit einer Freundin angeschaut und die haben beide gesagt, in diesem Moment, als er am Klavier sitzt in dieser im Park, wenn er da nur die Anfangstöne von Season of Love, Seasons of Love zum Beispiel angespielt hätte, er hätte es nicht singen, aber einfach nur diese Melodie. Ich glaube, ich wäre wirklich in Tränen ausgebrochen.
Ich hätte es anders gesehen. Ich habe in der Parkszene auch was anderes erwartet. Allerdings Louder Than Words. Also den Abschlusssong habe ich erwartet.
Ja.
Und dann irgendwie, ich weiß nicht, es, die Filmversion von Rent, die berühmte, die hat ja alles ein bisschen abgeändert, indem sie Seasons of Love vorgezogen haben auf der Bühne. Und irgendwie hätte ich es geil gefunden, mit dem Setting aufzuhören. Also quasi den Film abzuschließen und dann nur Seasons of Love irgendwie droht zum Hänger mit dem Casted irgendwie. Aber irgendwie war das auch erwartbar gewesen. Also ich fand es dann, das hat mir in der Szene gedacht und dann haben sie das aber so cool aufgelöst mit allem, dass ich es erstens nicht mehr braucht hätte und vielleicht hätte es mir sogar gestört.
Und was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist vielleicht auch, dass Tick Tick Boom einfach im Gegensatz zu Rent ja eigentlich nicht bekannt ist.
Ja, genau.
Und jetzt dann in so einem Tick Tick Boom in der Filmadaption wieder das reinzubringen, was das ja eh schon gut, so bekannt ist, nimmt ja Tick Tick Boom wieder die Bühne
und du
weg.
Du kannst ja Rent anschauen. Ne?
Ja,
das
und
ist
du
ja raus. Also man kann sie ja jetzt das als nächstes anschauen und weiß dann alles.
Genau.
Und in Tick Tick Boom war ja wirklich alles so gesehen. Nein.
Genau. So. Talk about the cast.
Cast, ja. Andrew Garfield fand die toll. Also unerwartet
fucking
toll.
Amazing. Ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Jedes Wort in jedem Song.
Ja.
Jede Emotion. Den fast schon Wahn, den er gespielt hat. Also wahnsinnig gut. Und was auch interessant zu wissen ist, dass Lynn hat Garfield besetzt als Jonathan Larson, obwohl er nicht gewusst hat, dass er singen kann.
Ja.
Also ohne zu wissen, ob er überhaupt singen kann.
Ja.
Er wollte einfach unbedingt nur Andrew Garfield und er hat auch gemeint, es gab für ihn keine zweite Wahl.
Ja.
Musste er sein. Und dann eben als er mal sneaky in einer musikalischen Probe sich reingeschlichen hat und zugehört hat, hat er gehört, wie Andrew singt und hat dann seinen Schuh nach Andrew geworfen. Und Fun Fact dazu, das ist tatsächlich immer so Lynns Art und Weise, jemandem ein Kompliment für den Gesang zu machen. Also er hat es bei Hamilton, ja, er wirft immer seine Schuhe, das haben wir auch schon mal nicht gecast, bei Hamilton erzählt, so wenn er quasi nicht mehr mit Worten ausdrücken kann, wie gut er es findet, schmeißt er seinen Schuh.
Okay. Interessant.
ja,
ich finde, es ist so eine Sache. Also ich meine, es ist ja, also man hört ja im Show auch, dass er ein sehr sprechender Sänger ist, also ein sehr schauspielerischer Sänger, aber du hast ja das Glück, dass Larson quasi gar nicht singen konnte.
Ja.
Also wenn du die Originalaufnahmen anhörst, die sind nicht gut gesungen und deswegen ist das vollkommen in Ordnung.
Ja.
So. Aber irgendwie, ich meine, ich habe noch nicht viel mit ihm gesehen, muss ich auch sagen. Was,
ich auch nicht.
Was vielleicht gut hinzukommt. Aber er hat halt irgendwie das geschafft, was irgendwie ein großartiger Schauspieler schafft, was soll. Ich habe halt überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass das Andrew Garfield ist.
Ja.
Also der hat halt wirklich so gewirkt, so normal gewirkt.
Mhm.
Und das war, glaube ich, die ganz große Sünde der Vanessa Hudgens. Weil du hast halt irgendwie nur die ganze Zeit das Gefühl gehabt, oh, die hat safe ihre eigene Stylistin dabei gehabt. Die hat so irgendwie so ein Hollywood-Plastik-Glamour um sich herum gehabt die ganze Zeit.
So lustig, kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben und wir haben eigentlich gesagt, wir reden nicht über diesen Film, bevor wir aufnehmen und dann habe ich einfach nur gesagt, so what the fuck, warum war man das Arschens da dabei? Also nur kurz noch zu ihr, also sie hat ihre eigene Geschichte zu Rent.
Ja, sie hat sie gespielt.
Sie hat einmal Mimi gespielt und hat
Maureen, glaube ich.
Maureen dann in einem 2019 in so einer Live-Television-Production gespielt.
Ah, wirklich? War sie das?
Ja.
Ah, lustig, das habe ich gesehen.
Also sie hat schon so ihre Wurzeln
da
irgendwie. Aber ich finde, sie haben ihre Rolle an sich so wichtig gemacht.
Ja, das Ding ist, sie haben es eigentlich unwichtiger gemacht. Also der Witz an der Rolle ist eigentlich im Original, dass die mit ein Grund ist, warum sie seine Freundin vorher trennt. Also er würde beginnen, was mit der zum Hom so ganz
Caressa.
Langsam. Caressa.
Vanessa
genau.
Spielt Caressa. Warum haben sie nicht gleich Vanessa umgenommen?
Ja, wirklich, aber wirklich. Das hätte gerade noch gefällt. Es hätte wirklich gerade nur gefällt. es ist irgendwie diesen Sugar-Song, den er da im Diner diesem Producer vorsingt, weißt du das? Das ist eigentlich ein Duett zwischen denen zwei.
Ah, okay.
Wo quasi, sie treffen sie irgendwie an irgendeinem Süßigkeitenstand vor einem Workshop irgendwie und dann irgendwie kauft er da eine Süßigkeit irgendwie, die seine Freundin überhaupt nicht mag. Und dann ist die Caressa so, oh, ich liebe die voll. Und dann bonden sie da irgendwie drüber und keine Ahnung.
Vanessa ist einfach wie, ganz vorhin schon gesagt, Judi Dench in einem Katzenkostüm. Das ist einfach komplett unnötig. Und es war auch immer so, jedes Mal, wenn sie was gesagt hat, also ich bin so auf, wird nicht gestört bei dieser Bühnenforsch, bei diesem Bühnenrock-Monolog, da hat sie überhaupt nicht gestört oder auch während des Workshops, außer dass sie dann diesen Song da gesungen hat, aber
teilweise.
Oder teilweise. Aber so die Momente, wenn sie mit ihm wirklich gesprochen hat, das war einfach so, ich glaube, den ersten Moment, wo sie auch wirklich spricht, da beugt sie sich so runter zu ihm und er sitzt am Boden und sie fragt, ob er schon was Neues geschrieben hat. Und in dem Moment, sie war echt so wie, ja, wie so ein Lin, der in the Heights so ein Verkäufer in so einem Verkaufsstand ist.
Passt überhaupt, also wirklich total unhomogen.
Ja, also.
Es gab, ich fand es am bezeichnendsten in dieser Partyszene, wo Uli so eine tolle Zeit haben und da vor mir ist sie im Schatten. Yeah! So, was? Also, hast du schon jemals eine Rolle gespielt in deinem Leben? So, was ist denn das? Also, ich habe irgendwie stark das Gefühl, dass sie gesagt hat, sie will da mitspielen. So.
Ich habe schon darauf gewartet, dass in den Credits steht, produced by Lin-Manuel Miranda, weil das also, ich will ihr ja überhaupt nichts absprechen, dass sie nicht gut singen kann oder dass sie in sowas nicht reinpasst, aber sie...
Passt in sowas nicht rein.
Sie passt sowas nicht rein, ich weiß es nicht. Anders wie Garfield, der ja auch wirklich, wirklich bekannt ist.
Weil der hat null Glamour ausgestrahlt, das war voll krass.
Wie fandest du, der hat so einen tollen Namen.
Der Michael.
Nein, Robin the Jesus. War der Michael, ja.
The Jesus. ich fand ihn gut in der Rolle. Das Ding ist, dass ich irgendwie Michael immer... Ich weiß nicht warum, aber für mich war Michael gefühlt immer ein bisschen älter als Jonathan und irgendwie, weiß ich nicht. Also in meinem Kopf war Michael zum Beispiel immer größer als Jonathan und hat irgendwie mehr Erwachsenheit ausgestrahlt so.
Ja, auch durch seinen Job und...
Genau, weil er ja schon eine Zeitl quasi in diesem Job arbeitet so. Und das war jetzt da irgendwie gar nicht so, aber es war jetzt auch nicht störend. Also es war halt irgendwie ihre Beziehung war mehr im Vordergrund als diese Rolle von Michael, dem der quasi den Traum abgeschrieben hat. So.
Also ich fand ihn wahnsinnig stark und ich fand auch Alexandra Shipp wahnsinnig stark als Susan.
Die war super, ja.
Die fand ich richtig gut. Die war echt und die super. Hatte auch hatte genau das, was Vanessa gefehlt hat, eben diese...
Kennt man die woher?
Die hat, also... auch viel am Broadway gemacht.
Okay.
Genauso wie der Robin the Jesus. deswegen hat Garfield auch oft in Interviews gesagt, dass er hat natürlich viel Lin zu verdanken, aber auch den beiden, weil er ja eigentlich keine Broadway-Erfahrung hatte und die haben ihm wahnsinnig geholfen.
Brauchst du auch nicht, ne? Also das ist vielleicht da gerade das Gute. Weil also Larson war zwar scheinbar ein großartiger Schauspieler, hat soweit ich weiß auch Schauspiel studiert, bevor er das Komponieren angefangen hat. Aber irgendwie war der ja kein Broadway-Schauspieler gewesen. So.
Ja,
also
ich finde
das... Das ist gerade gut so. Dass
ja, das hätte sowas allglattes, hätte Mark Seibert zum Beispiel. Nee, also die fand ich alle wahnsinnig stark und deswegen ist mir das auch aufgefallen, bei der Besetzungsliste auf Wikipedia kommt nach John sofort Caressa. Und das finde ich einfach nicht fair. Das finde ich nicht fair.
Nein, natürlich nicht. Also ich habe ein Interview angeschaut von ihr mit Fallon, ich weiß nicht, irgendwie. Und da hat sie es irgendwie ganz gut gesagt, dass sie gesagt hat, so, ja, sie als Vanessa, die ihren Kumpel Andrew Garfield supportet, genauso supportet ihre Rolle freundschaftlich den Larson, aber mehr ist es halt auch nicht. Ne?
Ja, da habe ich mir halt dann die Frage gestellt, haben sie besetzt, um die Leute zu catchen, die halt hauptsächlich sie kennen, um das bisschen, um mehr präsentere Namen zu haben.
Ich glaube, es liegt da drin, was du vorhin schon gesagt hast, so was sollen denn Nicht-Broadway-Menschen mit dem Film anfangen?
Ja, genau.
Und das haben sie da, glaube ich, versucht. Dass, ja. Weil sie ist ja auch ganz groß auf dem Netflix-Thumbnail, gell?
Ja, ich bin da durchgescrollt und dann hast du da diese 10.000 Prinzessinnen-Tausch-Filme, wo sie sich ja jetzt dann, also da kommt sie ja dreimal vor. Vanessa Hutchins als Tracy, als
Tracy und
Fiona, als Margaret und Produzentin dieses Films. Really? Also sie hat es auch noch mitproduziert.
Sie spielt nicht nur Hauptrolle, sie spielt beide Hauptrollen.
Nein, sie spielt drei Hauptrollen.
Wirklich?
Es sind drei, die sich ähneln.
Na.
Doch.
Ich habe bloß den ersten Teil gesehen, da waren
genau.
sie zwei.
Und im zweiten kommt dann der dritte dazu, die so
ausschaut.
Steigt
das dann exponentiell?
Naja, also im dritten Teil sind es immer noch nur drei.
Ach so.
Aber
zwei Typen, die es ja ähnlich singen. Full House.
Nee, nee, nee. Drei Vanessa Hutchins.
Das ist,
das
ja,
ist
krass.
Das ist echt krass. Lustig.
Okay. Ja, und sonst wären wir noch, also die ganzen, ich hab's auch nicht mehr ganz im Kopf, wer alles dabei war, aber es waren so viele Menschen, die man kennt, drin. Also gerade in dieser Diner-Szene war Brian Stokes Mitchell, der damals berühmt worden ist mit Man of La Mancha, glaube ich. Und Godspell, und den man dann nur ein bisschen am ersten kennt, als einen von Rachels Vater in Glee.
Mhm.
Vätern? Vaters?
Väter.
Die, ich weiß leider nicht, wie man die Frau ausspricht. Chita Rivera? Die Original-Anita aus West Side Story war drin.
Die habe ich nicht gesehen.
Das war so eine alte Dame im Sunday-Ding irgendwie auch.
Oh.
Dann eben natürlich Bernadette Peters. Das war so cool, weil man es halt echt nur eine Viertelstunde vorher da auf dem Fernsehen gesehen hat.
Ja.
Mandy Patinkin leider nur auf dem Fernsehen. Ich war sehr enttäuscht. Aber immerhin. Und nur zig andere Menschen. Also wirklich krass. Ich fand es so schade, dass sie den Original Sondheim nicht gekriegt haben. Der war wahrscheinlich jetzt schon viel zu alt.
Ja.
Aber ich habe nur
da wäre es doch interessant, was er eigentlich zu Tick-Tick-Boom sagt.
Das war echt interessant, ja. Ich glaube, dass ich habe noch nie irgendeine Stellungnahme von Sondheim zu Rockmusicals gehört, tatsächlich. Mhm. Das weiß ich nicht.
Ja, vom Stil her, vom musikalischen Stil ist schon anders. Also anders
ja,
als
sehr.
Company.
Sehr,
es sehr. Ist, ich finde, es erinnert eben wahnsinnig, wie du schon meinst, es ist so klar inspiriert durch Tick Tick Boom, aber ich hatte total die Vibes von Dear Evan Hansen auch ein bisschen, also
ja.
Von Sincerely Me ganz stark zum Beispiel aus Dear Evan Hansen.
Ja, gerade bei, was ist denn das? I Could Get Used to You, wie heißt der denn? Dieser Song, was die, was in die Apartments tanzen. It's war No More, weißt du? Was eben um das Hello, Dear Mr. Dishwasher und so.
Genau.
Das ist voll Sincerely Me, das stimmt, ja.
Auch dann American Idiot hat mich, also habe ich sofort American Idiot gedacht.
Oh Gott, Evan Hansen. Alex Lacamoire hat auch ein Cameo.
Echt?
Aha.
Hab ich gesehen.
In diesem, das ist die Szene bei Sondheim, in diesem Writer-Workshop. Das sind, glaube ich, wirklich jeder, vor denen da drin sitzen, ist wirklich Writer. Steven Schwartz war dabei. Und Joe Iconis, der Be My Chill gemacht hat, ist jetzt da drin.
Ja, stimmt.
Seine Frau
Chill
hat
auch
mitgespielt, die Lauren Marcus, die ist immer da, wo er ist.
Ja.
Nick Blamey, den kennt man nicht so, aber der hat mir gesagt, dass Jonathan Larson seine große Inspiration war, ist auch cool, sitzt da drin. Also irgendwie rund. Und nur irgendwer. Der von Hedwig, der Komponist von Hedwig.
Und das ist ja so schön, weil das zeigt ja, was. Welche großen Wellen Tick Tick Boom eigentlich geschlagen hat und Rent.
Ja.
Aber eigentlich Tick Tick Boom.
Eigentlich schon, ja. Ich finde es so cool, weil wahrscheinlich haben sie den Film heute in New York gedreht und dann rufst du irgendwie die Leute um und sie schauen schnell eine Stunde vorbei.
Haben sie. Und das war auch das, was Lynn gesagt hat. Die haben sehr viel geprobt. Also sie haben sehr viel die Szenen geprobt, bevor sie gefilmt haben. Er hat gesagt, eigentlich vom Aufbau her der Proben und dem ganzen Produktionsverlauf war es wie ein Broadway-Musical und dann haben sie es erst gefilmt und sind halt zu den Originalschauplätzen hingefahren, wo Larson auch in New York unterwegs war. Also sie haben auch vor seinem Apartment gedreht und alles. Okay. Und dann hat er gemeint, dass es eben, dass dann so viele Orte auch ihre eigene Magie hatten und das fand er an einem Medium-Film so toll. Weil du kannst, er hat gesagt, auch im Raum so viele verschiedene Perspektiven ausprobieren, die dann eine ganz andere Magie haben, eine ganz andere Wirkung. Und das hast du im Live-Theater halt nicht.
Ja, klar.
Und so ist das Ganze dann entstanden. Und das finde ich auch irgendwie sehr, ja klar, das macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du wirklich in New York das dann auch drehst.
Ja, klar. Das kannst du nirgendwo anders machen.
Also.
Und deswegen waren nicht die ganzen Leute wahrscheinlich auch verfügbar, weil die in New York sitzen.
Ich denke mir halt, dass dieser Film, also ich finde es tatsächlich immer ein bisschen schade, wenn Musicals verfilmt werden. Das haben wir ja auch schon so oft thematisiert, dass es immer schwierig ist, Musicals zu adaptieren. Aber ich finde, da ist es richtig, richtig gut passiert, weil es halt auch so autobiografisch gemacht wurde.
Ja, ich glaube, es ist ja relativ dankbar zum Verfilmen, ne?
Voll. Und weil man jetzt auf jemanden aufmerksam macht, der halt tatsächlich, finde ich, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland komplett unbekannt war.
Ja.
Und jetzt vielleicht auch Tick, Tick, Boom endlich die Anerkennung bekommt und öfter auch auf den Spielplänen mal steht.
Mhm. Weil, ich bin ja gespannt, ob man Suburbia mal singt.
Ja.
Weil dieser Ausschnitt war ja eigentlich ziemlich geil. Also dieser Song in dem Workshop war ja super.
Ja.
Und vielleicht können uns dann irgendwas zusammenkratzen. Es ist, ich bin gespannt, wie es in der breiten Masse ankommt, weil ich glaube, es ist jetzt schon ein Geek-Film so.
Total. Ich bin sehr gespannt auf die deutschen Kritiken tatsächlich.
Mhm,
ich habe schon ein bisschen versucht, was rauszufinden, aber es war noch nicht so viel
gibt's
online. Ja
nix, ne? Englische, gibt es Englische schon?
Ja, teilweise schon. Alle natürlich sehr positiv.
Okay.
Einer hat geschrieben, dass Lynn sich hätte mehr trauen können.
Nur mehr.
Und dass das wieder aufgefangen wird durch den Cast, der sehr in die Tiefe geht. Also hauptsächlich durch Andrew Garfield.
Okay.
Aber so, was man noch auf Social Media mitbekommen hat von Leuten, die in den Previews waren, die waren alle wahnsinnig begeistert.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass es da zu viel negative Kritik geben wird.
Nein, ich kann es, weil sie da so ein Nischenfilm ist. Also
ich freue es nur persönlich wirklich für Lin-Manuel Miranda.
Okay.
Weil ich glaube, für ihn war das wirklich ein Herzensprojekt, weil es eigentlich, wie wir schon am Anfang meinten, so ein bisschen auch seine Geschichte ist. Er darf oder durfte über sein Idol einen Film machen, der gleichzeitig das Genre, was er so liebt, auch nochmal mit so viel Nostalgie irgendwie porträtiert. Weil man ja immer gesagt hat, so was kommt jetzt nach Hamilton, was will er denn jetzt noch?
Das stimmt. So. Das ist eine schöne Folge auf die.
Ja, und er führt jetzt nicht Regie bei irgendeinem Mega-Musical, was verfilmt wird, sondern er hat sehr viel recherchiert und hat sehr viel Liebe in diesen Film und sehr viel Detail hinzugefügt und hat was komplett Neues probiert und es ist jetzt nicht in die Hose gegangen. Also man kann jetzt nicht sagen, die Regie war ja total... Sondern er hat ja da wirklich eigentlich
gut abgeliefert.
Richtig gut abgeliefert.
Das stimmt,
ein Regiedebüt.
Ja. Das Einzige, was mir manchmal so ein bisschen bitter aufstößt an dem Ganzen, ist halt dieser Hang, den man momentan hat, eher immer in die Vergangenheit zum Gehen.
Ja.
Ne? Also wenn halt irgendwie solche Sachen auch wirklich nachkämmert hatten.
Ja.
Wenn es halt neue Musicals gab in dem Ausmaß. Das war halt irgendwie geil.
Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Das haben wir ja auch schon mal kurz angesprochen, dass wir in diesem Revival-Zeitalter leben.
Ja.
Und das ist, weil Tick, Tick, Boom man ja eigentlich so eine ganz einfache Geschichte ist von drei Menschen in New York.
Mhm. Theoretisch vor einer Person.
Ja.
Also sehr aufgebaut als Alleiniger.
Und es gibt jetzt keine unfassbar spannende Handlung, wo man sagt, da passiert so viel.
Nee. Ich glaube, es ist wirklich einfach wahnsinnig gut gemacht so. Und das ist halt echt das, was wir vermissen.
Total.
Weil ich meine, es ist ja so ein schöner, irgendwie, weiß ich nicht, einzelner apokalyptischer Reiter, wenn du die Vanessa Hudgens da drin sägst und dann erinnerst du dich wieder, wie halt Produktionen normal ablaufen.
Ja.
So, dass das halt irgendwie die Norm ist und dass halt dann wirklich auch so Entscheidungen getroffen werden, irgendwie eine Rolle total unsinnig zu machen. Und dann aber als Star zum Besetzen, weil das irgendwelche verzwickten Vorteile hat, so.
Ja.
Was, wenn man das Produkt am Ende des Tages anschaut, irgendwie überhaupt wirklich gar keinen Sinn mehr macht. Also, wenn's jetzt halt irgendwie nachliefern, wenn jetzt auch vielleicht irgendwie Lin-Manuel Miranda irgendwie, weiß ich nicht, ich habe an eher ein bisschen die Hoffnung, dass er in Zukunft Sachen machen kann, die in der Form nicht mehr so radikal sein müssen wie Hamilton.
Ja.
Weil ich glaube, Hamilton war halt dieser Befreiungsschlag so.
Ja.
Dass man sagt, man macht jetzt wirklich mal ganz was anderes. Und wenn jetzt irgendwie Miranda irgendwie sagen kann, er macht ein bisschen Sachen, die eben nicht so, die Form nicht so krass brechen müssen, um aufzufallen. Irgendwie, das war halt irgendwie eine gute Aussicht.
Ja, auch meine Hoffnung, dass jetzt Tick, Tick, Boom und Jonathan Larson, dass man es jetzt nochmal wiederbelebt hat, vielleicht den einen oder die andere inspiriert,
ja. Und halt irgendwie
in die Richtung zu gehen,
was
schreiben, zu komponieren.
Ja, ich glaube, wir müssen einfach wirklich, ich glaube, es ist das einzig Radikale, was man heutzutage tun muss, weil die Massenmärkte einfach so abgefuckt sind inzwischen. Du kannst eigentlich nur noch vom Indie was erwarten.
Ja.
So vom Ding raus. Und gerade das war ja Larson schon. Also der hat sich ja wirklich gegen alles gewehrt, was er nicht machen wollte. Und das finde ich auch so geil an ihm, diese Radikalität.
Ja.
Also wirklich, ich meine, das ist zwar nicht so ganz wahr, weil er hat in echt schon ein paar Jingles geschrieben und so, aber er wehrt sich ja sogar dagegen, Jingles zum Schreiben.
Mhm.
Er will ja nicht mal sein Talent für einen Job einsetzen. So. Mhm. Er will wirklich genau das machen, was sein Ziel ist. Und das finde ich halt das Geilste ever, dass man irgendwie junge Leute sagt, so scheiß auf Labels oder sonst was. Mach wirklich einfach, was du glaubst, das gut ist, weil wenn das dann erfolgreich wird, erst dann hat es Wert.
Yeah.
Wenn dir 20 Leute reinreden und dann wird es erfolgreich, aber was ist denn dann schon?
Yeah.
Ne? Und glaube ich, das, dass man, wo leider halt Miranda jetzt auch wieder ein bisschen ein Negativbeispiel ist, weil er halt so zum Personenkult geworden ist. Also der ist jetzt ein Star geworden und das will man ja jetzt
ja,
nicht unbedingt.
Ja, ich glaube, dass ja auch jemand ist, der das eigentlich gar nicht so intendiert hat. Also ich finde, so
ja,
wirkt
ja.
Er auch gar nicht. Ich glaube, er ist auch wirklich dieser junge Künstler, der damals in New York groß geworden ist.
Mhm.
Damals schon als Outsider, als Puerto Ricaner, ja. Der einfach auch im Musical-Business dann untergegangen ist, weil er nicht talentiert genug war, um selber auf der Bühne zu stehen. Und der immer schon den Traum hatte, Musicals zu schreiben.
Ja.
Und jetzt ist er halt dieser, ja, Mega-Name.
Mit einem Schlag berühmt werden und dann berühmt bleiben. Das wird immer irgendwo gefährlich, weil es dann immer irgendwie in Richtungen geht, wo es vielleicht sind deine Visionen gar nicht mehr so schnell wie dein Kalender dann.
Ja.
Dass du irgendwie sagst, du musst weitermachen, du hast aber vielleicht noch gar keine Idee, wo du als nächstes hingehen willst. So. Und dann wärst du halt irgendwann anfangen zum Herrn, was denn von dir erwartet wird, glaube ich.
Ja, genau. Also das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass dieser Druck einfach enorm ist, der auf Hamilton. Auch ein Herr.
Er hat auch einen großen Druck gehabt, zugegeben, ja.
Hamilton, wenn Miranda liegt. Aber ich glaube, er geht mit sowas schon in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall, ja. Es ist auf jeden Fall
es
eher die richtige Richtung.
Es ist jetzt kein Mainstream-Film.
Es ist die falsche,
der für die Masse gedacht ist.
Wieder ein bisschen das Bo Burnham-Problem, dass ich sage, Gott sei Dank ist er schon berühmt und hat sich leisten können, jetzt so ein Love Letter zu machen und hat den nicht kommerzialisieren müssen. Das stimmt natürlich auch wieder.
Ja.
Ja, also doch, du gut ausgelungen, oder? Durchaus
mega.
Gelungen.
Mhm.
9 von 10 Zweitbesetzungen oder so.
Das fehlt für dich für die 10 von 10?
Also hat man sich das nicht immer aufheben, so,
ja,
wenn
stimmt.
Noch was Geiles kommt. So.
Ja.
Now it's out in the open.
Now it's off our chest.
Now it's 4 a.m. and we have therapy tomorrow. It's too late to screw, so let's just get some rest.
Zweitbesetzung.
Zweitbesetzung ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.